Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Ja, und wir machen jetzt last but not least mit unserem abschließenden Thema weiter. Wir haben jetzt schon viel gehört heute Vormittag über Sense of Urgency, wie KI auch eingesetzt wird, wie KI dabei hilft, die IT modern zu gestalten. Aber am Ende des Tages ist das Thema Cybersecurity underlying, haben wir heute schon die ganze Zeit gehört. Und es ist nicht mehr nur die Frage, ob ich gehackt werde, sondern eher wann. Und dann ist, glaube ich, die Frage, wie ich mich darauf vorbereite. Und das machen wir jetzt nämlich, indem wir Lukas Hügel und Markus Möltner hier vorne einmal begrüßen. Herzlich willkommen.
Danke.
Ihr zeigt uns, genau, ihr beide teilt euch die Session und ihr zeigt uns jetzt mal ein paar Anwendungsszenarien heißt es, wie man sich darauf vorbereiten sollte, damit der Schaden so minimal heißt es, wie möglich passiert, richtig?
Ganz genau. Das ist ein Teil unserer Vorbereitung. So, erstmal hallo. Genau. Mein Name ist Markus, ich bin von der Reply und grundsätzlich beschäftigen wir uns mit Cloud Security. Und bei uns ist es aber so, oder was wir auch gesehen haben, dass moderne KI-Anwendungen laufen nun mal in der Cloud. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und daher ist Cloud Security KI Security und daher beschäftigen wir uns auch mit diesem Thema und bringen das voran.
Super, genau. Dann die Status yours und viel Spaß.
Und zwar, wie wir an so eine Sache rangehen und wenn uns jemand fragt, was ist KI Security, dann versuchen wir eben eine ganzheitliche Betrachtung da, dem Kunden immer nahe zu bringen. Und zum einen sehen Sie ja rechts die Disziplinen und jeder, der in der Security-Branche ist, sollte diese Disziplinen kennen. Die sind nicht neu, aber sie haben eben auch Anwendungen auf KI-Anwendungen. Aber was neu ist, ist eben, wie die KI genutzt wird. Und das sind eben die Anwendungsbereiche, die Sie hier auf der linken Seite sehen. Und da haben wir 5 Einteilungen vorgenommen. Und die erste Einteilung ist hier Consumer App, was bedeutet, Sie nutzen zum Beispiel OpenAI ohne irgendetwas. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern erlauben wollen, OpenAI zu verwenden, müssen Sie sich natürlich überlegen, und davor hat der Stefan das auch schon gesagt, welche Daten bringen diese Kunden und welche Daten kommen da rein? Ja, wie ist es rechtlich? Also all diese Sachen, welche Kontrollmechanismen kann man da eben implementieren, damit eben nicht sensible Daten da reinkommen? Der zweite Scope ist Verwendung von Drittanbietern und Enterprise. Da würde zum Beispiel bei unserer Definition der Copilot reinfallen. Das heißt, haben Sie heute viel gehört, was der Copilot bringen kann, welche Funktionen er hat. Und das ist eine gute Sache. Nichtsdestotrotz, wenn Sie ihn einfügen wollen, sollten Sie sich über die Disziplinen Gedanken machen und überlegen, welche Governance- und Compliance-Richtlinien Sie in Ihrem Unternehmen haben und wie der Copilot verwendet werden muss, damit das eingehalten wird. Jetzt kommen wir zum dritten Anwendungsbereich. Das ist der, wo ich will nicht sagen am meisten zu Hause bin, aber mich am meisten mit beschäftige. Das ist die Entwicklung eigener Anwendungen mit Services, die von Cloud-Providern bereitgestellt werden. Das heißt, in Azure gibt es viele AI-Services, die Entwickler nutzen können, um intelligent Applikationen zu bauen, selbstständig zu bauen. Aber wie kann man den Entwicklern das an die Hand geben, dass sie sichere AI-Anwendungen bauen, die eben von allen Disziplinen gedeckt werden? 4 und 5 sind eher die Eigenentwicklungen, die wir in der Praxis nicht so häufig sehen, da die Anwendungsfälle eher ein Edge Case sind. Das ist zum einen, wenn die Modelle selbst feingetuned werden, also mit eigenen Unternehmensdaten angereichert werden. Und das Letzte ist, wenn man wirklich Basismodelle selber trainiert. Das sind 2 Edge-Cases, aber auch dort müssen natürlich alle diese Disziplinen betrachtet werden und jeweils immer ein Konzept hinterlegt werden, um das sicher zu benutzen. Und als Nächstes würde ich Ihnen gerne ein Beispiel zeigen in der Disziplin Risikomanagement. Und ich weiß, das ist ein großes Bild, ich versuche es kurz zu machen. Also Anwendungsbereich 5, wir reden jetzt wirklich von eigenen Modellen. Welche Gefahren treten da auf? In der oberen Hälfte sieht man eben das Training dieses Modells und welche Gefahren beim Trainieren eines Modells eben auftreten können. Zum einen sind die Trainingsdaten oft sensibel und das bedeutet, man möchte natürlich nicht, dass die verloren gehen. Und zum Weiteren gibt es aber auch die Möglichkeit, dass ein Angreifer eigene Daten in das Trainingsset mit einbringt, was danach dazu führt, dass das Modell sich in eine Richtung verhält, die nicht geplant ist. Auf der anderen Seite, wenn man viel Zeit und Geld investiert hat, so ein Modell zu trainieren, möchte man dieses Modell natürlich nicht verlieren. Also muss man es irgendwo sicher betreiben und es vor Diebstahl schützen. Und auch dort gibt es wieder die Variante, dass ein Angreifer quasi das Modell selbst, die Gewichte manipuliert und dann somit das Modell zum Driften bewegt und es nicht mehr das tut, was es tun soll. Auf der unteren Hälfte sehen Sie dann, wenn die Anwendung fertig ist, was da eben passieren kann. Und sehr viele kommen durch die Nutzung. Jetzt haben Sie ein Modell und wir haben vorher schon auch über gute Lösungen gesprochen. Aber wenn Sie dem User eine Chatfunktion geben, kann der grundsätzlich da alles reinchatten. Er kann ja auch Code eingeben, der vielleicht, wo es dann passiert, dass das Modell einen Output generiert, der dann wiederum die Infrastruktur, wo die Applikation läuft, angreift. Also solche Szenarien gibt es. Ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne dieser Attacken eingehen, weil das wären eigene Vorträge. Aber Sie sehen, die Angriffsfläche ist groß. In der Mitte haben wir auch ganz normale Runtime-Security-Threats, die bei jeder Anwendung passieren und wo KI-Anwendungen einfach keine Ausnahme sind. Wenn man jetzt den Scope runterschraubt und die Anwendungen nutzt, die Cloud-Provider schon bereitstellen, dann schaut es schon überschaubarer aus. Damit kann man arbeiten, das ist eine gute Sache. Man ist nicht mehr in der Position, dass man selbst das Modell trainieren muss. Es gibt andere Möglichkeiten, Modelle in die Lage zu versetzen, mit ihren eigenen Firmendaten zu arbeiten. Hier ist das Stichwort ein REC-System und ein Multi-Agent-Ansatz eben, der das machen kann. Somit ist diese Gefahr schon mal gebannt. Auch mit den Modellen, Sie haben keine Angst, dass Ihre Modelle gestohlen werden. Sie nutzen ein Modell, das ist dann in der Cloud-Provider-Verantwortung, es ist in Ihrer Region, da ist es. Sie können es nutzen in einer sicheren Art und Weise und die Angriffsszenarien werden deutlich gesenkt. Aber es bleiben immer noch welche übrig. Prompt Injection war eben das klare Wort. Was ist, wenn ein User etwas reinpackt ins Modell, was da nicht hingehört? Denial of Service, gut, da gibt es dann Multi-AZ und die Cloud-Provider tun natürlich ihr Bestes, die Verfügbarkeit sicherzustellen. Da gibt es auch einige Sachen. Aber Sie sehen, diese Sachen sind das, was wir denken und an denen wir arbeiten. Mein Kollege, der Lukas, wird Ihnen jetzt einige konkrete Beispiele geben, was eben passieren kann. Und am Ende kommt nochmal ich und werde an einem Praxisbeispiel Ihnen erklären und zeigen, wie wir das jetzt schon beim Kunden wirklich auch umsetzen, dass die Entwickler sicher die AI-Services der Cloud-Provider nutzen können, um Applikationen zu bauen. Gut, soweit erstmal vielen Dank und ich gebe weiter an den Lukas.
Danke. Ja, okay, dann auch nochmal ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich bin Lukas Hügle, eben auch von der Spike Reply und ich zeige euch jetzt so praxisrelevante Beispiele, würde ich persönlich sagen. Also nicht nur, wenn wir KI im Einsatz haben, sondern auch von der Seite, wenn ein Angreifer KI verwendet. Das heißt, das ist ja auch ein Punkt, wo Unternehmen einfach beachten müssen, weil es gibt schon gute Beispiele hierfür einfach, dass diese im Alltag einfach auch im Einsatz sind. Genau. Das erste Szenario, wo wir jetzt mal kurz drauf eingehen, ist eben, dass ein Angreifer einen KI-Chatbot, der im Einsatz ist, gegenüber einem Kunden zum Beispiel, manipuliert werden kann. Was meine ich damit jetzt genau? Also mein Kollege hat es schon erwähnt, es gibt die sogenannte Prompt Injection. Das heißt, hier ist so die Grundidee. Überlegen wir uns das Szenario. Wir haben einen Chatbot auf unserer Webseite implementiert für die Endkunden am Ende. Und die sollen zum Beispiel, dieser Chatbot soll als Support-Chatbot interagieren. Was ein Angreifer jetzt versuchen kann, ist aus diesem Kontext Support auszubrechen und ihn für andere Zwecke zu missbrauchen. Es kann jetzt natürlich einfach sein, dass er ihn dann als normales ChatGPT verwendet, aber er kann natürlich auch versuchen, bestimmte Antworten zu bekommen in dem Sinne von dem Chatbot, was auch dem Unternehmen am Ende zum Beispiel schädigen kann, wenn es zum Beispiel auf Twitter etc. diese Screenshots am Ende zum Beispiel viral gehen. Und wenn man sagt, dieser Chatbot von diesem Unternehmen hat die und die Antwort gegeben. So als Beispiel. Genau. Aber auch, dass man hier mal ein wirkliches Beispiel hat, was auch so passiert ist. Es war ungefähr vor einem Jahr, da hat in Kalifornien ein Autohaus versucht eben relativ schnell einfach so ein Chatbot auf ihre Webseite zu implementieren. Und was man jetzt machen konnte, man konnte diesen Chatbot dazu triggern, dass er zum Beispiel bestimmte Preise einfach angenommen hat für ein Auto und gesagt hat, ja, ich verkaufe dir das Auto für 1 Euro. Und da ist natürlich auch die Frage, wie schaut es rechtlich aus, wenn man so einen Chatbot auf einer Webseite hat, die dann, also und dieser Chatbot gibt halt diese Antwort. Das heißt, das ist natürlich eine rechtliche Frage. Es sind aber auch so Dinge, man möchte natürlich nicht, dass der eigene Chatbot zum Beispiel andere Marken oder andere Unternehmen präferiert und im Prinzip hier sagt, zum Beispiel Automarke XY ist halt besser als die eigentliche Automarke von dem Autohaus. Das heißt, das sind alles Dinge, die können auftreten, die sind hier auch aufgetreten und dementsprechend, das muss man auf dem Schirm haben und es gibt hierfür auch ja, Möglichkeiten, das Ganze zu verhindern. Dementsprechend die Risiken erstmal, was natürlich in so einem Szenario auftreten können, sind halt Beschädigungen des Unternehmensrufs, Unternehmensrufs, dann auch ja, Ausgaben, manipulative Ausgaben eventuell des Chatbots, was man dann natürlich wieder verwenden kann, um ja, den Unternehmensruf zu beeinflussen und die möglichen rechtlichen Konsequenzen. Das Schöne an der ganzen Sache ist aber wiederum, wenn wir die Lösungsansätze anschauen, dass es einfach schon Möglichkeiten gibt, das Ganze einzuschränken, dass die Chatbots in einem Kontext drin bleiben. Also Microsoft bietet da beispielsweise bei Azure auch eine Lösung an, dass man im Prinzip ja, Content-Filtering betreibt, schaut, was wird denn überhaupt ausgegeben etc. und dementsprechend kann man sowas einschränken. Weitere Möglichkeiten sind natürlich, dass man gutes Monitoring betreibt, schaut, was wird denn überhaupt eingegeben von den Kunden und dann auch relativ schnell im Prinzip darauf reagieren kann, wenn bestimmte Use Cases oder Edge Cases in dem Sinne nicht abgedeckt sind, dass man die dann mit in das Filtering mit reinnimmt. Genau. Dann ein weiterer Punkt oder eine weitere Möglichkeit, wo Angreifer AI verwenden können, um ja zum Beispiel Mitarbeiter zu manipulieren. Das Ganze fällt auch so unter Social Engineering und dafür können die Leute oder die Angreifer heutzutage auch ja, Deepfakes verwenden. Ich denke mal, jeder hier im Raum hat wahrscheinlich schon das Wort Deepfake gehört. Hier ist die Grundidee, dass wir Videos, Audio oder das Ganze sogar in Realtime ja, eine andere Person faken können in dem Sinne. Das heißt, wir machen ein fotorealistisches Video, Bild etc. von dieser Person, was wir mit dem Video können wir halt live interagieren. Das heißt auch, wir können die Stimme, also das Audio, also die Audiospur in dem Sinne auch wiederum ja, synthetisieren mit einem KI-Modell, um dann auch die Stimme von dieser Person im Prinzip nachahmen zu können. Und das funktioniert heutzutage auch teilweise schon in Realtime. Das heißt, wir können sowas auch in Video-Chats, Videotelefonien, in Konferenzen mit einsetzen als Angreifer. Und somit haben wir natürlich auch unterschiedliche Risiken wieder. Ich meine, das Offensichtlichste eben der Identitätsdiebstahl. Das heißt, wir können uns als eine andere Person ausgeben, woraus natürlich auch sowas wie Social Engineering resultiert am Ende, dass zum Beispiel Daten rausgegeben von Mitarbeitern, weil sie denken, zum Beispiel ihr Chef, ihr Manager ruft an. Man kann natürlich auch wieder den anderen Weg sehen. Das kann auch, also ist oft so im politischen Feld natürlich, aber es kann auch für Unternehmen interessant sein, die Desinformationsangriffe. Das heißt, man kann zum Beispiel das Szenario sich überlegen, ein CEO von einem Unternehmen wird dann eben ja, gedeepfaked in dem Sinne und spricht dann Dinge in einem Video aus, wo die Leute glauben und ja, ist eben mit dieser Technologie einfach möglich. Am Ende eben, was auch wieder zum Beispiel für Social Engineering dann spricht, ist dann der Finanzbetrug, dass man hier auch versucht, zum Beispiel Mitarbeiter wiederum zu manipulieren, dass sie ja Geld auf bestimmte Konten überweisen. Und teilweise klingt das jetzt natürlich so ein bisschen weit hergeholt, aber ich habe auch gute Beispiele noch mit dabei, weil das Ganze zum Beispiel in Hongkong passiert. Da wurde ein Mitarbeiter in einen ja, Videocall mit eingeladen, mit dem Finanzvorstand und noch mit weiteren Mitarbeitern und die waren alle, also die Videos, die ja von den Angreifern, die mit drin waren, das waren alles Deepfakes im Prinzip vom Finanzvorstand, von den restlichen Mitarbeitern, auch mit Audio und diese Person, die am Ende dann ja angegriffen wurde, wenn man so möchte, die hat das Ganze halt einfach nicht gemerkt, weil es sehr, sehr authentisch war. Und da muss man halt auch sagen, wir sind noch relativ am Anfang von dieser Technologie natürlich und es wird auch jetzt Step für Step einfach immer besser. Aber ich habe auch ein positives Beispiel hier. Das ist noch relativ neu. Da wurde ein Mitarbeiter oder auch ein höherer Manager von Ferrari ja auch angegriffen in dem Sinne, indem ihm eine WhatsApp-Nachricht geschickt wurde von seinem CEO, also als Sprachnachricht am Ende. Das heißt, hier wurde einfach die Stimme wieder gefälscht von dem CEO und sah auch alles relativ ja, valide in dem Sinne aus. Aber hier war der Mitarbeiter relativ gut geschult, kannte auch den CEO relativ gut und konnte dementsprechend eine persönliche Frage stellen. Und die konnte natürlich der Angreifer nicht beantworten. Und dementsprechend wurde dieser Angriff relativ schnell aufgedeckt. Dementsprechend, wenn wir uns das Ganze wieder angucken, Risiken habe ich jetzt schon relativ viele genannt, aber was sind die Lösungsansätze? Am Ende, technisch gesehen, so eine Entdeckung von einem Deepfake ist relativ schwierig. Deswegen am Ende kommt es wirklich auf die Mitarbeiter, auf die Menschen drauf an, dass die sehr, sehr gut geschult sind und denen auch bewusst ist, dass ja, Deepfakes so gut sind oder so gut sein können. Und dementsprechend zum einen Mitarbeiterschulung, aber am Ende natürlich auch die eigene IT-Infrastruktur, dass die natürlich abgesichert ist. Zum Beispiel Zero Trust, Multifactor Authentication etc. Also sehr, sehr viele Sachen, die heute schon genannt wurden, spielen da einfach mit rein, um dann am Ende so etwas verhindern zu können, dass Daten abfließen, dass zum Beispiel Geld abfließt etc. Genau. Dann komme ich auch schon zu meinem letzten Szenario, ist wieder ein Social Engineering Angriff. Und die Grundidee ist hier, dass wir noch mehr automatisierte und noch bessere Social Engineering Angriffe tätigen können mit KI. Was meine ich damit? Also normalerweise, wenn man Social Engineering Angriff starten möchte, sammelt man eigentlich erstmal Informationen über das Opfer. Dann versucht man, eine Verbindung aufzubauen mit dem Opfer. Und dann nutzt man diese Verbindung wiederum, um an spezifische Informationen zu kommen, um zum Beispiel auf das Passwort jetzt mal im Worst Case, um dann auf Informationen, also Unternehmensdaten zugreifen zu können. Am Ende kann das Ganze natürlich, wenn es durchgeführt wird, können Daten abfließen, Geld kann abfließen etc. Und KI kann hier zum Beispiel zum Einsatz kommen für diesen ersten Teil, also in Datensammlung über die Person, also über das Ziel und am Ende auch der Verbindungsaufbau zum Beispiel über E-Mail. Und der Vorteil, wenn man jetzt aus Angreifersicht das Ganze anschaut, ist natürlich, dass wir automatisiert sehr schnell Daten sammeln können und sehr spezifische Angriffe fahren können gegen einzelne Personen. Und da muss man dann natürlich auch sagen, so typisches Phishing zum Beispiel, dementsprechend wird halt auch Phishing viel, viel besser, weil dazu kann natürlich KI auch wieder verwendet werden. Genau. Und hier ist aber wieder eben Risiken eben, das Ganze wird halt einfach viel spezifischer, die Mitarbeiter können leichter drauf reinfallen, aber von den Lösungsansätzen wie zuvor beim Deepfake ist einfach super wichtig, Mitarbeiter schulen, dass die wissen, die E-Mails können, wenn wir jetzt von Phishing zum Beispiel reden, noch viel, viel spezifischer sein, auch eventuell nochmal genauere Regeln festlegen, wie gehe ich mit fremden Kontakten um, weil es ist ja meistens so, dass diese Phishing-Nachrichten oder sonstiger Kontakt über fremde Nummern, über fremde E-Mails etc. passieren. Und dann natürlich allgemein einfach diese Kultur der Informationssicherheit ist einfach wichtig. Und somit kann man es am Ende verhindern, weil dementsprechend ist es immer der Punkt Mensch in dem Falle, der natürlich noch leichter am Ende drauf reinfällt. Aber ich habe auch was mitgebracht, um das Ganze mal kurz zu zeigen, wie KI hier zum Einsatz kommt, weil wir haben ein kleines Tool gebaut. Und hier war die Grundidee, einfach mal zu gucken, wenn wir jetzt einen Reddit-Post nehmen oder unterschiedliche Reddit-Posts von einem User, wie viel Informationen kann so ein KI-Modell eigentlich rausziehen aus den Daten? Und dementsprechend haben wir einfach mal gesagt, hier in dem Beispiel haben wir jetzt einen Reddit-Post, ein fiktiver muss man auch dazu sagen, also wir haben jetzt keine direkt von Reddit genommen, über einen User, der eben darüber spricht, dass er viel ins Gym geht und sich da auch mit Ernährungsplänen auskennt etc. und hier einfach sein Wissen auch weitergeben möchte. Und das Ganze haben wir dann in dem Falle GPT gegeben im Hintergrund und haben uns dann verschiedene Parameter rausgesucht, wo wir gesagt haben, die könnten interessant sein, die könnte man auch automatisch auswerten. Und das Modell selber sagt dann eben zu den bestimmten Values einfach, was er vermutet und gibt uns dazu aber auch immer eine Argumentation, warum er jetzt diesen Wert genommen hat. Und da haben wir natürlich sowas wie Alter, Geschlecht, Standort, aber wir haben uns auch den Punkt Werbethemen überlegt, was dann eher so auf natürlich Phishing am Ende raus oder abzielt. Und das passt eigentlich ganz gut, wenn man sich natürlich Fitness, Ernährung etc. sich überlegt, bei dem User spezifisch, dass man hier eine ganz zugeschnittene Phishing-Nachricht am Ende senden könnte. Und dazu muss man natürlich auch wieder sagen, es basiert aktuell auf einem Reddit-Post. Wenn wir das Ganze natürlich als Angreifer noch, ja, auf noch mehr Daten zugreifen können von einer Person, kann man das natürlich noch viel, viel spezifischer machen. Und noch so als Beispiel eben hier mit dem Alter. Ich habe das hier auch gerade nochmal in einem anderen Browserfenster geöffnet, wo ich, wenn man es hier genau sieht, den Usernamen noch geändert habe auf 93 am Ende, was ja auch viele machen. Und dann ändert sich automatisch das Alter, weil er dann erkennt, okay, das könnte eventuell das Geburtsjahr sein des Users und ändert hier zum Beispiel dann automatisch eben das Alter, das vermutete Alter des Users. Wie man eben einfach sehen kann, ich meine, wir wollen das jetzt einfach nur verwenden, um zeigen zu können, dass KI einfach auch hierfür verwendet werden kann, dass es einfach immer wichtiger wird, sich dagegen zu wappnen und die Mitarbeiter zu schulen. Aber es ist einfach auch für Angreifer eine Möglichkeit, ja, noch spezifischere Angriffe zu fahren. Genau. Genau. Und dann würde ich auch direkt wieder weitergeben an meinen Kollegen.
Ja, wir haben Ihnen gezeigt, was jetzt mit KI möglich ist, was so Angriffe sind und wie man mit einem ganzheitlichen Ansatz da auch entgegenwirken kann. Und wie Sie vielleicht merken, ist es nicht meine übliche Aufgabe, vor so einem Publikum zu sprechen, sondern eigentlich bin ich in der Projektarbeit beim Kunden. Aber ich freue mich auch, das jetzt noch am Schluss mit Ihnen teilen zu dürfen, denn das machen wir bei einem großen Automobilhersteller und da sind wir. Und das möchte ich Ihnen erzählen, weil es eben mit KI und wie wir KI dort ins Unternehmen bringen zu tun hat. Und zwar in dem Team am Anfang erarbeiten wir Richtlinien über die Nutzung von Cloud-Services, zu denen auch die KI-Services jetzt natürlich gehören. Und wenn ein KI-Service kommt und von Azure zum Beispiel neu bereitgestellt wird, schauen wir uns diesen Service an und schauen und erarbeiten, wie muss er konfiguriert sein, damit er sicher und compliant in dem Unternehmen angewendet werden kann. Und wir schauen uns eben diesen Service an, machen unsere Vorgaben. Das ist meistens ein Dokument in Confluence, wo dann steht, okay, so muss dieser Service konfiguriert werden. Mit diesem Service, mit diesem Konzept gehen wir dann zur IT-Sicherheit des Unternehmens und sprechen mit der IT-Security darüber. Und wie Sie sich vorstellen können, bei KI-Service ist das oft, muss man mehrere Runden drehen, weil auch die IT-Sicherheit keine KI-Spezialisten sind. Das heißt, wir sprechen dann darüber, okay, warum ist dieser Service so konfiguriert, wo gehen die Daten hin, wo müssen wir schauen? Und irgendwann in diesen Gesprächen kommen wir zu dem Punkt, wo wir sagen, ja, das ist sicher, wir lassen das so dürfen es die Entwickler im Unternehmen benutzen, dafür, dass sie eine Sicherheitsfreigabe am Ende bekommen für ihre Applikation, die sie bauen. Das heißt, dann sagen wir, ja, okay, wir haben das jetzt, wir lassen. Oft machen wir auch noch einen Terraform-Code drauf, wo dann die Entwickler direkt das einfach im Code nutzen können. Das ist dann für die Entwickler noch schöner. Aber dann geben wir es frei für das Unternehmen und alle Teams innerhalb des Unternehmens dürfen dann diese KI-Services von der Cloud nutzen, um neue Applikationen zu bauen, ja, die innovativ sind und eben einen Mehrwert schaffen. Und auch da, das ist ein Community-Ansatz. Oft haben sie auch ein bisschen Probleme. Das heißt, es geht in beide Richtungen und wir unterstützen eben dann die Teams auch in der Umsetzung, in der Einhaltung dieser Compliance-Richtlinien und helfen da auch, Sicherheitskonzepte zu erstellen, damit eben der Weg von der Idee bis zum Produkt, also bis zum Production Readiness, so kurz wie möglich ist. Wenn die Teams dann fertig sind, geht es runter in die Sicherheit, werden diese Sicherheitskonzepte geprüft und vorbereitet. Auch da unterstützen wir, da reden wir wieder mit der IT-Sicherheit, die dann schaut, okay, sind alle Anforderungen eingehalten, die eben oben in der Compliance-Richtlinie drinstehen? Passt es so? Können wir das freigeben? Und wir reden von Daten mit einem sehr hohen Sicherheitsschutz. Also es geht bis zu sehr hoch, die wir da, gut, jedes Unternehmen sagt natürlich selbst, was für sich selbst sehr hoch ist, aber bis zu dem Level machen wir das. Und so sind wir da quasi in der Erarbeitung, dass dieses Unternehmen KI-Lösungen in der Cloud bereitstellt und machen kann. So, und was sind Sofortmaßnahmen, die man jetzt wirklich sofort umsetzen kann? Und wir haben zum Ersten ist es eben die Einführung von KI-Governance und Compliance. Sich zu überlegen, okay, welche Services, dann ist wieder der Gedanke dahinter, welchen Scope, was wollen wir machen und wie können wir das sicher machen? Dann die Einbeziehung dieser Sicherheitspraktiken in bestehende Prozesse. Das heißt, das war kein neuer Prozess, den wir entwickelt haben. Dieser Prozess ging für alle Cloud-Services. Wir haben die einfach nur um die KI-Services erweitert. Ja, priorisieren von kritischen Sicherheitsanforderungen, also immer die größten Sicherheitsprobleme zuerst und dann arbeiten wir noch unten ab. Und Stay Informed, Austausch mit Partnern und Experten, da sind auch, wo wir gerne unterstützen und wo wir gerne den Unternehmen helfen, sicher KI in der Cloud anzuwenden. Gut. Dann kann ich mich noch bedanken für die Aufmerksamkeit. Es hat mich gefreut, dass ich hier sprechen durfte. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Gibt es Fragen? Möchtet ihr noch was mitgeben, was ihr vielleicht... Also ich hätte die Frage, ihr habt eben Compliance-Richtlinie angesprochen und bei eurem Kunden, ja, wo ihr gerade seid, ist, also wie weit verbreitet ist es schon, dass KI in den Compliance, also eine KI-Compliance-Richtlinie sozusagen schon existiert? Sind wir da noch in den Kinderschuhen oder ist das bei den Kunden schon ein Thema? Also und inwiefern sollte man das auch beidseitig tun mit Partnern und Co.?
Also wir haben, also bis jetzt, wie es ausschaut, gibt es zwei Extreme. Die einen, die sagen, ah, wir sind noch nicht so weit und verbieten es erstmal komplett. Das ist das eine Extrem. Oder die anderen, die einfach nicht so genau hinschauen und die Entwickler machen so ein bisschen mehr oder weniger, was sie wollen. Irgendwie diese zwei Extreme finden wir vor, die beide nicht so gut sind. Und um das Thema jetzt Compliance nochmal anzusprechen, ich meine, es gibt diese guten Sachen. Ein Beispiel ist ja, wohin gehen die Daten? Und jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben Modelle, die wir im Compliance sagen können, die werden in Europa genutzt oder in einer TISAX-Region oder in Deutschland. So, wir können sowas zum Beispiel schon garantieren. Das ist jetzt ein großer Schritt vorwärts, der noch vor kurzem nicht möglich war. Und den man eben, das hat einen großen Schritt gemacht.
Okay. Sonst, da ist noch eine Frage. Spannend.
Ja, das quasi würde in dem Legal-Thema, in der Legal-Disziplin quasi ein Thema sein, das man dann betrachten muss, aber ja.
Okay, ich würde sagen, die Frage ist, sind alle Fragen, mit denen Sie gekommen sind, heute beantwortet, beziehungsweise haben Sie noch Fragen? Ist die Erwartungshaltung erfüllt? Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute alle da waren. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie mir zumindest. Und vielen, vielen Dank an alle unsere Experten, die hier heute da waren, sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder, was schon relativ zeitnah sein sollte. Genau. Da sehen Sie schon die ersten Termine. Wir sind nämlich von Vodafone wieder on the road und das Plenum ist mit dabei. Unsere Roadshow, unsere Business Elevation ist wieder dabei. In München sind wir wieder am 25.02. Das vielleicht schon mal, Steven, als Vorab-Teaser von uns hier in die Runde. Ich hoffe, da sehen wir uns alle wieder. Da ist das Thema auch KI. Sehr, sehr viel spannenden Gästen und ansonsten wird uns das Thema Security und KI nicht verlassen. Also ich freue mich, wenn wir und demnächst bei einer unserer Veranstaltungen wiedersehen. Und mir bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Gute Heimreise und bis hoffentlich ganz bald.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.